SRF 3.
In Deutschland dürfen nur noch Geimpfte und Genesene shoppen. Die Bundesregierung schickt Ungeimpfte in den Lockdown. Nach dem Jubel kommt die Ernüchterung. Die Umsetzung der angenommenen Pflegeinitiative dürfte wohl noch länger dauern. Und dieser Mut könnte teuer werden. Die WTA ist der erste Sportverband, der sich entschieden gegen China stellt. Das sind unsere Themen jetzt im Info 3. Am Mikrofon ist Rebecca Villiger. Wir beginnen mit den Nachrichten. Deutschland ergreift weitere Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie, Juliette Schild.
Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene. Die 2G-Regel wird in Deutschland auf das ganze Land ausgeweitet. 2G gilt für Veranstaltungen sowie für den Besuch von Geschäften. Ausgenommen sind Läden mit Waren des täglichen Bedarfs. Die Lage sei ernst, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Deshalb haben wir heute von einem Akt der nationalen Solidarität gesprochen, damit wir sinkende Infektionszahlen bekommen und unser Gesundheitssystem eben nicht überlasten, sondern entlasten.
Brechen will Deutschland die gegenwärtige Welle auch mit einer Maskenpflicht an allen Schulen. Weiter sollen Clubs und Diskos dann schließen, wenn die Fallzahlen zu hoch sind. Und auch im privaten Raum gibt es Einschränkungen. Ab wann die Massnahmen konkret gelten, ist unklar. Über eine allgemeine Impfpflicht soll zudem der Bundestag entscheiden. Die nötigen Schritte wurden eingeleitet.
Info 3 Abend.
Für Pflegerinnen und Pfleger in der Schweiz war der vergangene Sonntag ein Freudentag. Die Hilferufe aus den Spitälern wurden an den Stimmurnen erhört. Die Pflegeinitiative wurde deutlich angenommen. Wer nun aber denkt, das Problem sei damit so gut wie gelöst, dürfte enttäuscht werden. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Möglichst schnell soll es gehen mit der Umsetzung der Pflegeinitiative. Dies der Wunsch der Initiantinnen und Initianten. Zu ihnen gehört Barbara Gysi, SP-Nationalrätin aus dem Kanton St. Gallen. Sie sagt:
Die aktuelle Situation zeigt, wir haben keine Zeit zuzuwarten. Wir müssen rasch handeln.
Deshalb wollen die Initiantinnen und Initianten die eine Hauptforderung der Initiative vorziehen und zuerst einmal mehr Ausbildungsplätze für Pflegefachkräfte schaffen. Diese Forderung könne sie direkt in der Gesundheitskommission des Nationalrats einbringen, sagt Gysi. Dies würde Zeit sparen. Denn auch die bürgerlichen Parteien hatten sich im Gegenvorschlag zur Initiative für eine 8-jährige Ausbildungsoffensive ausgesprochen. Doch hier bremst nun die bürgerliche Seite. So sagt FDP-Gesundheitspolitiker Josef Dittli, Ständerat aus dem Kanton Uri.
Ich bin da sehr skeptisch, weil eben diese Ausbildungsoffensive auf 8 Jahre terminiert war. Das ist nicht das Gleiche, als wie man dies auf immer und ewig so ins Gesetz hineinschreibt. Das ist eine neue Ausgangslage. Vor diesem Hintergrund möchte ich eine gesamtheitliche Lösung.
Entscheidend dürfte also die Mitte-Fraktion sein, in der Frage, ob man die Ausbildungsoffensive rasch durchs Parlament bringen kann. Ruth Humbel, Mitte-Nationalrätin aus dem Aargau und abtretende Präsidentin der Gesundheitskommission, signalisiert Offenheit gegenüber dem schnelleren Verfahren. Aber auch dies dauere.
Also wenn dieser erste Teil optimal läuft, dann kann er in 2-3 Jahren in Kraft treten. Ja, damit haben wir leider diese 2-3 Jahre verloren.
2 bis 3 Jahre. So lange darf es gemäß der Formulierung im Abstimmungstext aber nicht dauern. Denn in den Übergangsbestimmungen der angenommenen Initiative heißt es, dass der Bundesrat innerhalb von 18 Monaten wirksame Massnahmen zur Behebung des Mangels an diplomierten Pflegefachpersonen treffen muss. Der Bundesrat kann also rascher zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen, per Verordnung. Bedenken muss man jedoch, dass die Ausbildung von neuen Pflegefachkräften auch mehrere Jahre dauert. Albert Rösti, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Bern, der neu die Gesundheitskommission präsidiert, dämpft deshalb zu hohe Erwartungen.
Wunder darf man natürlich keine erwarten. Es braucht diese Debatte, es wird wohl auch eine Vernehmlassung brauchen, wie das üblich ist.
Dass also auch die Kantone und Verbände Stellung nehmen können zu den Vorschlägen. Die Hoffnungen, dass sich der Pflegenotstand rasch beheben lässt, könnten also enttäuscht werden, trotz der Annahme der Pflegeinitiative.
Wir kommen nochmal zurück zum Thema Corona. In 2 weiteren Kantonen sind positive Omikron-Fälle aufgetaucht, Juliette.
Und zwar in den Kantonen Bern und Zürich. In beiden Fällen seien die betroffenen Personen in Isolation und in beiden Fällen handelt es sich um Personen, die aus Südafrika in die Schweiz einreisten. Die aktuellen Corona-Zahlen: Das Bundesamt für Gesundheit meldet 9.546 neue Ansteckungen mit dem Virus, 102 neue Spitaleintritte und 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Laut SRF Data ist der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen um 25% höher als in der Vorwoche. Und noch eine Meldung aus dem Bundeshaus. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat den Abstimmungskampf des Bundesrats für eine verstärkte Medienförderung eröffnet. Über diese Vorlage entscheidet das Schweizer Stimmvolk am 13. Februar. Das Parlament hatte letzten Sommer entschieden, Medien mit bis zu 151 Millionen Franken im Jahr zu unterstützen. Gegen diesen Entscheid wurde das Referendum ergriffen mit der Begründung, diese Medienförderung sei, Zitat, wirtschaftlich diskriminierend und demokratiepolitisch schädlich. Für den Bundesrat dagegen ist die Medienförderung wichtig, weil Lokalmedien zur politischen Meinungsbildung beitrügen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkten.
Info 3 Abend.
Dieser Fall beschäftigt über die Sportwelt hinaus seit Wochen. Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hatte einem chinesischen Spitzenpolitiker vorgeworfen, er habe sie sexuell missbraucht. Danach ist sie für einige Zeit verschwunden. Nun reagiert der Verband der Tennisfrauen WTA mit einer Protestaktion, wie es sie vorher im Sport noch nicht gegeben hat. Alle chinesischen Turniere sollen künftig woanders stattfinden. Ich habe vor dieser Sendung mit Daniel Germann gesprochen. Er ist Sportredaktor bei der NZZ. Tennis und Sportpolitik gehören zu seinen Spezialgebieten. Und ich habe ihn gefragt, könnte dieser Protest gegen China für den WTA-Verband nicht auch existenzielle Folgen haben?
Es ist sicher ein finanziell mutiger Entscheid. Das ist so. Die WTA verdient rund einen Drittel ihrer Einnahmen, macht rund ein Drittel ihres Umsatzes im chinesischen Raum. Also rein diese WTA-Finals, dieses Finalturnier, das Ende der Saison jeweils stattfindet, dieser 10-Jahres-Vertrag ist 120 Millionen Dollar wert. Also der finanzielle Einsatz der WTA ist sicher nicht klein.
Wie lässt sich diese enorme Solidarität der WTA mit der chinesischen Spielerin Peng Shuai erklären?
Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Das eine ist natürlich, die WTA hat sich sofort, nachdem dieser Tweet von Peng Shuai abgesetzt wurde, hat sie sich ganz klar geäußert. Sie hat verlangt, dass sie mit der Spielerin in Kontakt treten kann. Das ist bis heute nicht geschehen. Dann der zweite Punkt ist, die muss ein wenig die Geschichte der WTA kennen. Sie wurde vor 50 Jahren als Frauenrechtsbewegung, also als Emanzipationsbewegung von der Frauenrechtlerin Billie Jean King gegründet. Es ist im Programm der WTA, dass sie sich für die Frauen und ihre Anliegen stark macht. Und wenn man jetzt Peng Shuai etwas salopp ausgedrückt hängen gelassen hätte, dann wäre das ein riesiger Image-Schaden gewesen für diese Organisation.
Aber wenn diese Turniere jetzt vorerst zumindest nicht mehr in China stattfinden, wo dann?
Ja, bis heute weiß man das nicht mit abschließender Sicherheit, aber das Damentennis, das Frauentennis, das genießt sich steigender Popularität, unter anderem in den USA, aber auch im Nahen Osten. Also ich denke, dass die WTA da gewisse Alternativpläne in der Hinterhand hat.
Aber gerade im Nahen Osten wäre die menschenrechtliche Situation ja womöglich nicht viel besser als in China.
Das ist natürlich richtig, ja, da muss man sich die Frage stellen, gerät man da nicht vom Regen in die Traufe, aber der Nahe Osten, der sucht diese Veranstaltungen offensichtlich auch im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft. Man will dringend etwas an diesem schlechten Image machen, gerade die Frauen haben dort ja immer noch sehr wenig Rechte und Frauentennis zu installieren in diesem Raum, das wäre natürlich aus Imagegründen sehr attraktiv für diese Region.
Die WTA eben setzt sich jetzt ein für Peng Shuai und damit auch für Menschenrechte. Ist das ein Einzelfall oder ist bei den Sportverbänden grundsätzlich ein Umdenken in Sachen Menschenrechte festzustellen?
Also man muss ganz klar sagen, in dieser Entschlossenheit und dieser Klarheit, wie es die WTA nun macht, hat es bisher noch niemand gemacht. Also niemand will sich mit diesem potenziellen 1,4 Milliarden Einwohnermarkt verscherzen. Aber ich spüre schon ein gewisses Umdenken, eine steigende Skepsis gegenüber China, gegenüber diesem Markt. Weil bisher haben sich die riesigen Erwartungen, die man dort gehabt hat, haben sich nur sehr zögerlich erfüllt.
Sagt Sportredaktor Daniel Germann von der NZZ.
Info 3 Abend.
Seit 50 Jahren gilt für die ganze USA ein vergleichsweise liberales Abtreibungsgesetz. Frauen können eine Schwangerschaft bis zur 24. Woche abbrechen. Doch dieses Recht könnten sie schon bald verlieren. Das hat die konservative Mehrheit am obersten Gerichtshof in den USA gestern signalisiert. In einer Anhörung zu einem Fall in Mississippi griffen die Richterinnen und Richter die geltende Abtreibungsfreiheit scharf an. Vor den Toren des Supreme Court in Washington haben rund 1000 Menschen demonstriert. Abtreibungsgegner und Befürworterinnen. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Vor dem obersten Gerichtshof in Washington stehen sich zwei unerbittliche Fronten gegenüber und rufen laute Parolen. Die Transparente, die aus dem Wirrwarr herausragen, tragen sehr unterschiedliche Botschaften. Schützt das ungeborene Leben steht auf den einen, sichert den Zugang zu Abtreibungen steht auf den anderen. Ruhiger, aber nicht weniger gespannt ist die Stimmung im Innern des Gerichtsgebäudes. Die Richter und Richterinnen hören sich die Argumente für und gegen ein Gesetz aus Mississippi an. Der konservative Südstaat will Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche verbieten. Seit 1973, seit dem Gerichtsurteil Roe v. Wade, können Frauen in den USA frei abtreiben, bis in die 24. Woche Schwangerschaft, bis ein Fötus überlebensfähig ist. Die meisten Länder, auch die Schweiz, kennen strengere Fristenlösungen. Darauf verweist der Vorsitzende Richter John Roberts, ein gemäßigter Konservativer. When you get to the viability standard, die USA hätten eine ähnliche Regelung wie Nordkorea und China. Doch es geht in diesem Fall um mehr als um Fristen. Die konservative Mehrheit signalisierte nämlich, dass sie bereit ist, die Abtreibungsfreiheit für nicht verfassungsmäßig zu erklären und das geltende Recht umzustoßen. Die liberale Richterin Sonia Sotomayor machte ihre Empörung Luft. Will this institution survive the stench? Wird dieses Gericht je den üblen Geruch loswerden, dass seine Urteile rein politisch motiviert sind, fragte Sotomayor rhetorisch. Die Konservativen befinden sich in einer überragenden Mehrheit, seit Präsident Donald Trump 3 Sitze besetzen konnte. Draußen vor den Mauern des obersten Gerichtshofs wächst die Bedrückung in den Reihen der Befürworterinnen der Abtreibungsfreiheit. Es sei klar, dass die Mehrheit im Gremium die Abtreibungsfreiheit einschränken wolle, sagt Heidi Sieg, Gründerin der Organisation Vote Pro-Choice. Nur deswegen hätten sie sich den Fall aus Mississippi überhaupt angehört. Die Abtreibungsgegner hingegen sind voller Hoffnung. Dafür haben wir seit Jahrzehnten gearbeitet, sagt der Anti-Abtreibungsaktivist Mark Wolf aus Ohio. Der oberste Gerichtshof wird sein Urteil voraussichtlich erst im Juni bekannt geben. Falls Mississippi gewinnt, werden rund 20 konservative US-Bundesstaaten Abtreibungen sofort teilweise oder ganz verbieten.
Und jetzt nochmal zu Juliette für Wetter und Börse.
Zuerst die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.173 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.0404 gehandelt und der Dollar zu 91,96 €. Und das Wetter. In der Nacht gibt es letzte Schauer. Morgen ist es dann ziemlich sonnig. Im Norden bei 3 Grad, im Süden mit abflauendem Nordföhn bei bis zu 11 Grad.
Das war Info 3, uns gibt's auch online zum Nachhören auf srf.ch/audio. Verantwortlich heute Valerie Wacker, Juliette Schild und ich, Rebecca Villiger.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.